Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Lage im Gazastreifen eskaliert. Mit einem gezielten Angriff hat die israelische Armee den Militärchef der radikal-islamischen Palästinenserorganisation Hamas, Jabari, getötet. Eine Rakete traf sein Fahrzeug in Gazastadt. Wie Israel erklärte, ist die Aktion der Beginn einer neuen Offensive gegen militante Gruppen im Gazastreifen. Die Hamas sprach von insgesamt 6 Toten und kündigte Rache an. Ägypten verurteilte die israelischen Militärschläge im Gazastreifen, ebenso wie Bundesaußenminister Westerwelle. Er warnte vor einer neuen Spirale der Gewalt.
Mit der gezielten Tötung Ahmed Jabaris begann heute Nachmittag Israels Operation Säulen der Verteidigung. Jabari war der Anführer des militärischen Flügels der islamistischen Hamas, verantwortlich für zahlreiche Anschläge auf israelische Zivilisten und die Entführung des Soldaten Gilad Shalit. Gleichzeitig bombardierte die israelische Luftwaffe zahlreiche Raketenstellungen der Hamas, die in Zivilgebieten gelegen sind. Denn Hamas ist im Besitz von Fajr-Raketen, die 70 Kilometer weit fliegen und somit Tel Aviv treffen können. Israel reagierte damit auf die über 100 Raketenangriffe aus Gaza in den letzten Tagen. Hamas will uns vom Erdboden tilgen. Aber wir haben ihnen heute eine klare Botschaft geschickt, die Armee ist zu allem bereit. Nach dem ersten Schock über den Überraschungsangriff reagierte die Hamas mit scharfen Worten. Wir werden jetzt die Regeln des Kampfes der Qassam-Brigaden und des palästinensischen Widerstands verändern. In Israels Süden bereitet man sich inzwischen auf massive Vergeltungsschläge vor. 4 Batterien des Raketenabwehrsystems Iron Dome wurden an der Grenze zu Gaza aufgestellt.
Dass Israels Generäle die Angriffe auf Gaza von der unterirdischen Kommandozentrale in Tel Aviv aus befehligen, ist ein klares Zeichen dafür, dass Israel die Operation als Krieg wertet. Bodentruppen sollen zum Einmarsch bereitstehen. Nach tagelangem Raketenbeschuss aus Gaza sah sich Israels Premier Netanyahu genötigt, hart zu reagieren. Denn im Januar wird in Israel gewählt und die Bevölkerung an der Grenze protestierte bereits gegen das zögerliche Vorgehen der Armee.
Millionen Menschen in ganz Europa haben mit Streiks und Kundgebungen gegen die Sparpolitik in der Eurozone protestiert. Sie forderten einen Kurswechsel in der Schuldenkrise. Der Europäische Gewerkschaftsbund hatte zu einem Aktionstag für Solidarität und gegen Sozialabbau aufgerufen. In Frankreich gingen tausende Menschen auf die Straße. Arbeitsniederlegungen gab es in Belgien, Italien und Griechenland. In Portugal und Spanien hatten die Gewerkschaften einen 24-stündigen Generalstreik ausgerufen.
Der Streik geht in den Endspurt. Zur Stunde sind Zehntausende Menschen in Madrid unterwegs, um gegen die rigide Sparpolitik ihrer Regierung zu protestieren. Uns geht es wegen der Kürzungen immer schlechter und die Arbeitslosigkeit ist viel zu hoch. Um die Wirtschaft Spaniens steht es nicht gut. Das Haushaltsdefizit liegt in diesem Jahr voraussichtlich bei 8%, die EU erlaubt nur 3. Die Wirtschaft schrumpft in diesem Jahr um 1,4%. Die Arbeitslosigkeit erreicht 24,7%, bei Jugendlichen sogar rund 50%. Wut darüber heute beim landesweiten Streik. Bahnhöfe wurden abgeriegelt, Regional- und Fernzüge fielen aus. Bei Protesten gab es Handgreiflichkeiten. Die Stimmung ist explosiv, gerade bei den Menschen, die heute vor den Banken demonstrierten. Sie können ihre Hypotheken nicht mehr bezahlen. Denn in Spanien stehen die Banken im Mittelpunkt der Krise. Ausgelöst wurde sie durch die internationale Finanzkrise. Dann platzte in Spanien eine Immobilienblase, die die Banken mit ihrer riskanten Kreditvergabe in Schieflage brachte. Viele Spanier, die heute Abend demonstrieren, glauben nicht, dass der Sparkurs ihrer Regierung der richtige Weg aus der Krise ist.
Der Protestzug durch Lissabon am Nachmittag ist das deutlich sichtbare Zeichen des Streiktages in Portugal. Sie tragen die Fahnen der Krisenländer Südeuropas vor sich her. Wir kämpfen alle mit denselben Problemen. Das ist ihre Botschaft. Wenn es so weitergeht, wenn sich nichts an der Politik in Europa ändert, dann haben wir alle keine Zukunft. Der Wirtschaftssteckbrief Portugals sieht düster aus. Das Haushaltsdefizit in diesem Jahr liegt voraussichtlich bei 5%. Das Wirtschaftswachstum ist negativ, -3%. Und die Arbeitslosenquote liegt bei 15,8%. Grund genug für rund 80% der öffentlich Bediensteten, dem Aufruf zum Generalstreik zu folgen. Den Müll hat heute in Lissabon niemand abgeholt. Am Flughafen fielen jede Menge Flüge aus und der öffentliche Nahverkehr stand in den meisten portugiesischen Städten still. Auslöser der Krise sind die seit Jahren sinkende Wettbewerbsfähigkeit des Landes, weil etwa Osteuropa günstiger produziert, die geringe Binnennachfrage und das dadurch steigende Staatsdefizit. Für die Abschlusskundgebung hatten die Gewerkschaften den Platz vor dem Parlament in Lissabon ausgesucht. Am Ende auch hier Krawalle. Die Zweifel in Portugal wachsen, dass das Land den Weg aus der Krise findet.
Ausführliche Berichte, Hintergrundinformationen und Bilder zu den Streiks und Aktionen in den einzelnen Ländern finden Sie auf tagesschau.de. In den Affären um Ex-CIA-Direktor Petraeus und den Kommandeur der internationalen Afghanistan-Truppe Allen hat sich US-Präsident Obama zurückhaltend gezeigt. Auf einer Pressekonferenz in Washington sagte Obama vor wenigen Minuten, er wolle sich nicht zu laufenden Verfahren äußern. Petraeus war wegen einer außerehelichen Beziehung zurückgetreten, die nach der Untersuchung privater E-Mails bekannt wurde. Im Zuge dieses Verfahrens stießen die Ermittler auch auf einen, wie es heißt, unangemessenen E-Mail-Verkehr von General Allen mit einer Frau.
Heute hat der Skandal den Kongress erreicht. Nachdem die Abgeordneten erst aus dem Fernsehen von der Affäre erfahren hatten, müssen nun FBI und CIA vor dem Geheimdienstausschuss antreten. Erstmals kritisiert die Opposition direkt den Präsidenten. Einer der Top-Generäle ist kompromittiert. Der Präsident muss so etwas abklären, bevor er jemandem ein Kommando gibt, ob sich diese Person kompromittieren lässt. Neue Bilder von Paula Broadwell, der Ex-Geliebten des ehemaligen CIA-Chefs. Nachdem bei ihr bereits geheime Dokumente gefunden wurden, hat sie heute beschrieben, wie weitreichend ihr Zugang zu vertraulichen Informationen war. Gegen General Allen, die zweite Schlüsselfigur, haben sich bislang keine neuen Vorwürfe ergeben. Wie erwartet, hat sich Obama vor wenigen Minuten hinter ihn gestellt. Meines Wissens sind keine geheimen Informationen weitergeleitet worden, die die nationale Sicherheit des Landes beeinträchtigen können. Mitten in den Verhandlungen um den Truppenabzug in Afghanistan kann Obama nur schwer auf Allen als ISAF-Kommandant verzichten.
Zur Stellungnahme Obamas jetzt live aus Washington, Tina Hassel.
Dass sich der Präsident in der ersten PK nach seiner Wiederwahl ausführlich mit dieser Affäre befassen muss, zeigt, wie sehr sie den Staat in seine zweite Amtszeit belastet. Noch ist nicht bewiesen, dass hier kein Risiko für die nationale Sicherheit vorliegt. Und selbst wenn nicht, droht der Präsident, zwei Top-Sicherheitsexperten zu verlieren. Und das zu einer Zeit, in der auch Außenministerin Clinton und Verteidigungsminister Panetta die Regierung wohl verlassen werden. Und damit zurück zu Mark Bartor.
Das Bundeswehrkontingent in Afghanistan soll bis Ende Februar 2014 deutlich verkleinert werden auf 3.300 Soldaten. Das sieht ein Vorschlag von Verteidigungsminister de Maizière und Außenminister Westerwelle vor. Das neue Mandat soll im Februar 2013 in Kraft treten. Es ist auf 13 Monate angelegt und muss noch vom Bundestag bestätigt werden.
Erst gestern war der Verteidigungsminister noch bei seinen Soldaten in Afghanistan. Knapp 4.800 Männer und Frauen sind derzeit am Hindukusch im Einsatz. Ihre Zahl soll im neuen Mandat deutlich sinken, bis Ende Februar 2014 auf 3.300. Das verkündeten de Maizière und Außenminister Westerwelle heute in Berlin.
Die Entscheidung, die wir heute getroffen haben und die wir der Bundesregierung im Deutschen Bundestag vorschlagen, beruht auf einer begründeten, aber nicht grenzenlosen Zuversicht.
Das Mandat für die deutschen Truppen soll 13 Monate laufen, länger als bisher. Danach soll die nächste Bundesregierung in Ruhe über das Mandat für den kompletten Abzug der Kampftruppen Ende 2014 verhandeln können. Ganz ohne Soldaten werde es aber auch danach nicht gehen, findet der Außenminister.
Den dauerhaften Frieden wird es nur mit einem politischen Prozess geben. Dieser politische Prozess muss aber unverändert auch militärisch geschützt und unterstützt werden.
Doch wie soll das aussehen? Es fehle ein schlüssiges Konzept, bemängeln die Grünen.
Wenn es um die Ausbildung geht von afghanischen Sicherheitskräften auf Kasernenhöfen, dann ist das in Rücksprache und mit Einverständnis der afghanischen Seite durchaus machbar. Wenn es aber darum geht, dass Kampfeinsätze weitergehen in der Fläche, dann geht das nicht.
Über das neue Mandat soll der Bundestag im Januar abstimmen.
De Maizière und Westerwelle haben bereits bei der Opposition für ihren Vorschlag geworben und hoffen zumindest bei SPD und Grünen auf Zustimmung. Viel schwieriger wird aber die Frage werden, wie genau sich Deutschland nach 2014 am Hindukusch engagieren wird.
Das Bundeskabinett hat eine Rechtsverordnung für eine begrenzte Zulassung der sogenannten Präimplantationsdiagnostik auf den Weg gebracht. In Ausnahmefällen können danach künftig durch künstliche Befruchtung erzeugte Embryonen auf Gendefekte untersucht werden, etwa wenn eine schwere Erkrankung des Kindes wahrscheinlich ist. Das umstrittene Gesetz war vor knapp anderthalb Jahren vom Bundestag beschlossen worden. Jetzt muss aber noch der Bundesrat der Verordnung zustimmen. Einige Bundesländer haben bereits ihren Widerstand angekündigt. Arbeitnehmer müssen schon am ersten Krankheitstag ein ärztliches Attest vorlegen, wenn der Arbeitgeber dies verlangt. Das hat das Bundesarbeitsgericht in Erfurt entschieden und damit geltendes Recht bestätigt. Der Arbeitgeber muss demnach keine Gründe nennen, warum er so früh auf einer Krankschreibung besteht. Die Richter wiesen die Klage einer Kölnerin ab. Sie hatte sich bereits in den Vorinstanzen erfolglos gegen die Anweisung ihres Arbeitgebers gewehrt.
Die Erfurter Arbeitsrichter haben das bestätigt, was jetzt schon gilt, aber viele nicht wissen. Der Arbeitgeber kann die gängige Praxis, 3 Tage krank und dann erst einen Attest vorlegen, jederzeit einschränken. Einen begründeten Verdacht, dass jemand krank feiert, muss es dafür nicht geben.
Der Arbeitgeber ist frei darin, er hat freies Ermessen, ob er ab dem ersten Tag ein ärztliches Attest verlangt, um das zu dokumentieren und gegebenenfalls zu beweisen, die Krankheit.
Damit ist eine leitende Redakteurin des WDR mit ihrer Klage gescheitert. Sie wurde 2010 nach einer Krankmeldung aufgefordert, in Zukunft immer am ersten Krankheitstag einen Attest vorzulegen. Weil das nicht für alle Mitarbeiter gilt, geht die Journalistin davon aus, es gehe darum, sie zu disziplinieren.
Es zementiert eben doch den Gesetzestext, der nach unserer Auffassung eher arbeitnehmerunfreundlich ist.
Für die Arbeitsrichter war im konkreten Fall Willkür nicht erkennbar. Und außerdem, so das Gericht, im Entgeltfortzahlungsgesetz steht nach der 3-Tage-Regelung schon immer die eindeutige Ergänzung, der Arbeitgeber ist berechtigt, die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung früher zu verlangen. Dieses Thema könnte jetzt auch für Tarifverhandlungen interessant werden. Denn, auch das betonte das Gericht, das Recht der frühen Attestvorlage ist verhandelbar. Wenn der Arbeitgeber ausdrücklich darauf verzichtet, dann gilt nur die 3-Tage-Regel.
Die EU-Kommission will mehr Frauen in Führungsgremien von Großunternehmen bringen. Auf Initiative von Justizkommissarin Reding verabschiedete sie einen Gesetzesvorschlag für eine Frauenquote in Aufsichtsräten. Reding will sicherstellen, dass mindestens 40% der Posten mit Frauen besetzt werden, und zwar bis zum Jahr 2020. Fraglich ist, ob die EU-Länder dem zustimmen. Die Bundesregierung lehnt Vorgaben aus Brüssel ab. Eine Frauenquote müsse auf nationaler Ebene geregelt werden, sagte Regierungssprecher Seibert. Auch in anderen EU-Ländern gibt es Widerstand.
In Berlin hat Verfassungsschutzchefin Schmidt um ihre Versetzung gebeten. Sie zieht damit die Konsequenzen aus der Vernichtung von Akten zum Rechtsextremismus. Die Unterlagen standen möglicherweise in Bezug zur Affäre um die rechtsextremistische Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund. Im Zusammenhang mit den NSU-Ermittlungspannen sind bundesweit bereits 4 Landesverfassungsschutzchefs zurückgetreten.
Als erstes Bundesland hat Schleswig-Holstein Sinti und Roma unter den Schutz der Landesverfassung gestellt. Nach jahrelanger Diskussion stimmten heute alle Fraktionen im Kieler Landtag für die Verfassungsänderung. Damit sind Sinti und Roma jetzt der dänischen Minderheit und der friesischen Volksgruppe gleichgestellt. Der Vorsitzende des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma, Rose, sprach von einem historischen Zeichen. In der Fußball-Bundesliga gibt es einen spektakulären Wechsel. Mitten in der Saison verlässt Manager Klaus Allofs nach 13 Jahren Werder Bremen und übernimmt den Geschäftsführerposten beim Liga-Konkurrenten VfL Wolfsburg. Dort soll Allofs einen Vertrag bis zum Sommer 2016 erhalten. Wer sein Nachfolger in Bremen wird, steht noch nicht fest. Die Lottozahlen 2, 9, 11, 17, 34, 45, Zusatzzahl 42, Superzahl 0. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 9, 5, 3, 9, 1, 3, 7. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 2, 9, 1, 9, 7, 2. Und diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 15. November.
Dank einer langgestreckten Hochdruckzone erwartet uns auch morgen wieder ruhiges Herbstwetter.
Im Laufe der Nacht breitet sich vielerorts Nebel aus. Am Tag hält sich dann der Nebel mitunter hartnäckig. Nur in einigen Regionen ist es sonnig, vor allem stellenweise im Osten. Im höheren Bergland und am Alpenrand ist es meist sonnig. Der Wind wird schwach aus unterschiedlichen Richtungen, nur an der Ostsee und in Sachsen örtlich auch mäßiger Wind. In der Nacht 7 Grad in Nordfriesland bis minus 4 Grad im Osten. Am Tag 2 bis 10 Grad, im Bergland Süddeutschlands bis 14 Grad. Am Freitag ist es meist trüb durch Nebel, teilweise setzt sich aber auch die Sonne durch, vor allem an den Nordrändern der Mittelgebirge. Im höheren Bergland und am Alpenrand ist es durchweg sonnig. Am Samstag zeigt sich die Sonne dann insgesamt häufiger, bevor im Westen und Nordwesten gegen Abend Wolken mit ersten Regentropfen aufkommen. Am Sonntag vorübergehend wechselhaftes Wetter.
Wir sind wieder für Sie da mit Tom Buro um 21.35 Uhr in der Halbzeitpause des Fußball-Länderspiels Niederlande gegen Deutschland. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.